Heute haben wir Teil 2 unserer neuen Predigtserie verwurzelt. Falls du das letzte Mal verpasst hast, wie üblich die Ankündigung, abonnier doch unseren YouTube-Kanal und da kannst du die ganze Predigt nachhören und sogar nachsehen. Wir haben eine Geschichte mitgebracht vom Urlaub. Wir sind am Weg zum Flughafen, um zurück nach Wien zu fliegen. Und ein Freund, der Pilot ist, bringt uns mit dem Auto zum Flughafen. Während der Fahrt kommen wir ins Gespräch und Überraschung, wir fangen an, übers Fliegen zu reden. Und er erzählt uns eine Geschichte, eine wahre Geschichte, leider eine wahre Geschichte, über den A380, dass der, ich weiß nicht, ob jemand schon mal mit einem A380 geflogen ist, dass der ganz schöne Luftverwirbelungen auslöst, also hinter sich. Und dass es da tatsächlich auch öfters passiert ist, dass wenn ein kleines Flugzeug zu knapp dahinter fliegt, dass das dann sogar abgestürzt ist. Und ich merke so, wie er das erzählt, eigentlich alles wollte ich gerade hören am Weg zum Flughafen, aber nicht solche Geschichten. Ne? Und es wird so ein bisschen flau in unserem Bauch. Nichtsdestotrotz, wir gehen ins Flugzeug mit ein bisschen wackeligen Knien und ja, ihr seht ja, wir sind wieder gut angekommen in Wien, es ist nichts passiert. Aber ist es nicht faszinierend, wie viel Vertrauen wir in ein Flugzeug oder Auto oder anderes Transportmittel setzen können, ohne es so richtig zu verstehen, was da alles so passiert und wie das auch funktioniert? Wir haben vielleicht eine positive Berichterstattung, die wir kennen über das Fliegen. Wir haben so unsere Erfahrungen, unsere positiven Erfahrungen mit dem Fliegen gemacht. Und es genügt uns, um ja den meisten von uns zumindest, mit einem gewissen Grundvertrauen, dass wir da dann in ein Flugzeug entspannt hineinsteigen können. Aber wie ist es nun bei Gott? Warum fällt es uns da manchmal schwer, ihm zu vertrauen? Ist auch der Titel oder die Frage heute Morgen. Kann ich Gott vertrauen? Warum fällt es uns manchmal schwer, ihm zu vertrauen? Und das kann sein, weil schlicht und ergreifend es eine negative Berichterstattung über ihn gab. Du hast Dinge gehört über Gott, die eigentlich nicht so stimmen. Er ist ja eigentlich ganz anders. Oder du hast schlechte Erfahrungen mit seinem Bodenpersonal gemacht, dass die ihn nicht ganz so immer repräsentiert haben, wie er eigentlich wirklich ist und wie er sich's gedacht hat auch, dass wir Menschen einander begegnen. Es kann aber auch schlichtweg daran liegen, dass du noch auf einer Reise bist, Gott zu vertrauen. Ja, schlicht und ergreifend deshalb, weil du erst begonnen hast, an Gott zu glauben und weil du so dabei bist, deine Wurzeln auszustrecken, bildlich gesprochen, um tiefer zu gehen in der Beziehung zu Gott. Und während du tiefer gehst, Begegnung für Begegnung, kann dein Vertrauen wachsen, aber auch können neue Einblicke in das Wesen Gottes passieren, weil, ganz ehrlich, es macht einen Unterschied. Also zum einen macht schon mal einen Unterschied, etwas über Gott zu wissen oder Gott zu kennen, oder? Also ich kann über eine Person sehr viel wissen, kann eine berühmte Person sein, kann eine weniger berühmte Person sein, aber das heißt noch lange nicht, dass ich die Person kenne, dass ich mich in der Gegenwart dieser Person wohlfühle, dass ich mich in der Gegenwart dieser Person auch öffnen kann. Und so kann es sein, dass du Gott bisher als Gott oder vielleicht im nächsten Schritt als Schöpfer, als Herrin, vielleicht als Versorger schon kennengelernt hast und zeitlich es aber noch so Facetten im Wesen Gottes gibt, die du noch ergründen kannst, wo du wirklich deine Wurzeln in die Tiefe der Identität Gottes ausstrecken kannst, um dann zu erleben, dass ein Leben, das tief in Gott verwurzelt ist, nichts so leicht umwerfen kann. Kein Sturm, keine Krise, keine Knappheit, nichts Unerwartetes kann dich dann so richtig aus der Fassung bringen. Und wenn wir jetzt in die Bibel schauen, dann entdecken wir eine Facette Gottes wieder, die sehr besonders ist und wo wir sogar schon im Alten Testament immer wieder Hinweise darauf bekommen. Und diese Facette ist, dass Gott ein guter Vater ist. Gott ist durch und durch ein guter Vater. Und es macht in deiner Beziehung mit Gott einen Unterschied, ob du diese Facette Gottes, diese Identität Gottes schon erkannt hast oder ob es dir noch so fremd ist, so distanziert ist. Und ich möchte einfach ein paar Bibelstellen vorlesen, wo zum Beispiel in den Psalmen, Psalm 103, 13, es heißt, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich Jahwe über jeden, der ihn respektvoll ehrt. Oder es geht weiter, Jesaja 64, 7, nun aber Herr, du bist ja unser Vater, wir sind der Ton, du bist unser Bildner und das Werk deiner Hände, das sind wir alle. Oder 1. Johannes 3, 1. So richtig, das darf so richtig in unser Herz hineinsprechen. Seht, welch große Liebe hat unser Vater dadurch erwiesen, dass wir, ja, dass du ein Kind Gottes heißen oder sein darfst und das sind wir auch. Gute Väter, die lieben, auch wenn wir versagt haben. Gute Väter, die beschützen, wenn wir in Gefahr sind. Gute Väter ermutigen, wenn wir mal enttäuscht worden sind. Gute Väter geben Sinn, wenn sich unser Leben gerade in einer Sackgasse befindet und wir nicht weiter wissen. Gute Väter versorgen, sodass wirklich jeder Mangel ausgefüllt wird. Das ist das Herz Gottes für dein Leben. Und wenn du Gott schon als guten Vater erlebt hast, dann hast du wahrscheinlich auch erlebt, dass das deine Identität als Sohn, Tochter Gottes verändert. Eigentlich so ähnlich wie deine Identität geprägt wird oder geprägt wurde durch deine leiblichen Eltern, weil auch die dafür verantwortlich waren, dass du emotional und auch physisch versorgt bist. Das ist die Aufgabe von leiblichen Eltern. Und wiederum Gott, dein Vater, möchte dich versorgen, durch und durch. Und aber je nachdem, wie du auch deine leiblichen Eltern erlebt hast, kann das eine Auswirkung haben, wie du mit Gott als Vater connectest, wie du ihn identitätsstiftend, wie du ihn versorgend oder auch nicht versorgend erlebst, weil du eigentlich nicht dir so ganz sicher bist, ob du ihm wirklich vertrauen kannst, weil vielleicht deine Mama, dein leiblicher Papa nicht immer beschützt haben, nicht immer so für dich da sein konnten, aus verschiedensten Gründen. Wie hast du deine Eltern erlebt? Und dann kann es sogar sein, dass dein leiblicher Papa, deine leibliche Mama gar nicht mehr leben, also schon lange tot sind und vielleicht, ich weiß es nicht, versuchst du trotzdem noch immer, ihnen was zu beweisen. Und das kann ausgelöst sein durch Worte, die in dein Leben hineingesprochen worden sind. Vielleicht hat dein Papa mal gesagt, hey, das schaffst du nie. Und du bist noch immer in diesem Modus drinnen, obwohl er gar nicht mehr lebt. Ich beweise es dir, dass ich es schaffe. Ich beweise es dir, dass ich mein Leben auf die Reihe kriege. Und du bist in so einem Karrierehamsterrad gefangen. Du versuchst, ein Loch in deinem Herzen zu stopfen. Und eigentlich kann keine Leistung, kann keine Anerkennung, nach der du dich so sehr ausstreckst, dieses Loch in deinem Herzen stopfen, was vielleicht ausgelöst worden ist durch eine Verletzung, durch ein scharfes Wort, was dir wehgetan hat. Und dann projizierst du das auf Gott als Vater. Und du stellst dir unterbewusst die Frage, kann Gott mich wirklich so lieben? Kann er mich auch hinter meiner Fassade, kann er mich hinter meiner Maske lieben, so wie ich wirklich bin? Und du kämpfst vielleicht in deinem Glaubensleben. Und dauernd ist diese Frage, habe ich genug gebetet heute? Habe ich genug die Bibel gelesen? Habe ich genug gespendet? Und du bist wie so gefangen in dem, Und die gute Nachricht ist, dass Gott, dein Vater, dich wirklich bedingungslos liebt und dass du deine Maske fallen lassen kannst, dass du deine Mauern, die du vielleicht gebaut hast, deine Schutzmauern, dass du da hervortreten darfst und dass er bereit steht heute Morgen, um dich zu umarmen, dass er bereit steht heute Morgen, um dir Identität zu geben, um dein Sein zu bestärken, dass du spürst unter deinen Füßen, wirklich physisch spürst, wie du verwurzelt bist, wie du gegründet bist, wie du Stabilität und Halt in deinem Leben erfährst, auch wenn um dich herum es schwankt, auch wenn um dich herum Stürme toben, Krisen kommen und gehen. Eine Sache kann dir gewiss sein, dass Gott dich liebt, dass er bei dir ist, dass er mit dir ist, dass er ein guter Vater ist, der dich versorgt, auch wenn um dich herum gerade das Thema Versorgung ein Riesenthema ist. Wie sehr werden wir noch energiemäßig versorgt sein? Wie sehr werden wir finanziell noch versorgt sein? Das sind alles Realitäten. Ne? Aber es gibt eine Wahrheit, die drüber steht, nämlich, dass Gott ein guter Vater ist und dass er imstande ist, auch in Dürrezeiten, ne, dir einen Boden zu geben für dein Leben, wo du dich verwurzeln kannst und wo du Wasser finden wirst und Halt finden wirst in seinem Wesen als guter Vater. Und weil das ist er wirklich für dich. Aber wir können uns auch täuschen eben. Wir haben, vielleicht sitzt du da und hast auf den ersten Blick noch nicht Gott als guten Vater entdeckt. Und auch so eben in unseren menschlichen Beziehungen ist es manchmal wichtig, eben tiefer zu schauen, so wie wir bei Gott tiefer schauen und tiefer gehen dürfen. Also ich habe da ein lustiges Erlebnis haben wir gemacht vor kurzem mit unseren Jungs, weil man kann sich wirklich so täuschen als Eltern, auch mit den eigenen Kindern. Die beiden sind in einem Streit, einer gewinnt halt, sprich der andere weint. Und wir merken dann, dass der gerade nicht weint, fängt auf einmal an, die Füße zu kitzeln und ein Riesentheater zu machen bei dem, der gerade weint. Und aus der Sicht von Eltern sagst du, nein, der braucht jetzt gerade eine Umarmung, der braucht jetzt gerade Trost, der braucht jetzt gerade Verständnis. Und der erste Gedanke war so, ja, wie gibt es denn das, dass du da jetzt auch noch in dieser schweren Situation für deinen Bruder auch noch irgendwie einen Spaß machst? Und ja, wir haben da ein bisschen überreagiert als Eltern. Und dann im Gespräch danach merken wir, hey, er wollte ihn nicht noch mehr ärgern, er wollte ihn trösten. Auf seine Art und Weise, er wollte ihn kitzeln, er wollte ihn zum Lachen bringen, weil das war für seinen Horizont genau das Richtige in der Situation. Hast du dich auch schon mal so getäuscht in einer Situation? Und ich dachte mir dann, oh nein, tut mir so leid, wir waren da jetzt eigentlich zu streng mit dir. Wir haben dich einfach gerade nicht verstanden. Wir haben einfach gerade nicht hinter die Fassade geschaut. Aber das kann auch sein in deinem Alltag. Am Weg zur Arbeit, du begegnest einem aggressiven, wütenden Autofahrer oder du bist beim Frühstückstisch und ein Konflikt bricht aus mit deinem Ehemann, deiner Ehefrau und du denkst dir, warum in aller Welt bist du gerade so wütend, warum reagierst du gerade so? Und dann sind wir sehr schnell, fahren wir die Geschütze hoch, gehen in die Verteidigung oder auf Gegenangriff, anstatt mal innezuhalten und uns zu fragen, was ist eigentlich hinter der Fassade? Was ist eigentlich hinter der Wut in der Person, der ich gerade begegne? Und mir hat das so sehr ein Bild geholfen, was ihr gleich eingeblendet seht, von Sarko Asko, dass oft wir begegnen Menschen, wir sind mega irritiert. Und manchmal lohnt es sich aber, einen Blick tiefer zu schauen, dass hinter der Wut oder hinter dem verzerrten Gesicht eigentlich Wut ist und dass hinter der Wut Trauer ist und dass hinter der Trauer ein Kind ist, ein weinerliches, ein trauriges Kind. Und das hilft uns, einander besser zu verstehen und zeitgleich zeigt es uns auf, wie schnell wir uns täuschen können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch bei Gott offen sind, hinter die Fassade zu schauen, tiefer zu schauen. Vielleicht hast du bisher so viel entdeckt und verstanden von Gottes Wesen. Und er lädt dich ein, heute Morgen ihn als Vater kennenzulernen. Weil wenn du ihn noch nicht als Vater kennengelernt hast, dann ist wirklich heute Morgen die Zeit gekommen, um dein Herz für ihn zu öffnen. Jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, ja schön und gut, tiefer gehen mit den Wurzeln, schön und gut, was du sagst, unter die Oberfläche schauen. Aber wenn ich jetzt meine Bibel hernehme, Altes Testament, Neues Testament, also so ganz bringe ich das nicht zusammen. Das ist irgendwie so, wie wenn Gott zweigeteilt wäre. Das sind so einige Geschichten im Alten Testament, die sind schwierig. Ja? Die sind sogar in der Kinderbibel, können die schwierig sein. Und dann sehe ich das Neue Testament und das passt. Am liebsten habe ich überhaupt meine Bibel nur als Neues Testament. Da ist sie auch, kann ich sie besser mit mir tragen, weil sie dünner ist. Und da ist es sehr einfach für mich, diese Liebe Gottes, diesen guten Vater zu begreifen. Aber dann, diese Geschichten im Alten Testament und irgendwie ist Gott ein bisschen zweigeteilt. Ja? Und ich möchte dir ein paar Gründe geben, warum ich glaube, nein, dass er nicht zweigeteilt ist, sondern dass er wirklich derselbe ist im Alten wie auch im Neuen Testament. Und der erste Grund ist mal, dass Jesus nicht nach Zweiteilung klingt. Wir lesen da in Johannes 3, 34 bis 35, denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott verleiht den Geist nicht nach einem Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wenn du Jesus siehst, dann siehst du den Vater. Das sind seine Worte. Wenn du Jesus sprechen hörst, also wenn du seine Worte in den Evangelien liest, dann liest du die Worte des Vaters. Wenn du Jesus handeln siehst, wie er den Schwachen, den Zerbrochenen, ja auch den Ausgestoßenen, ja sogar den Sündern begegnet, dann siehst du, wie der Vater ihnen begegnet. Es geht dann noch weiter, Hebräer 13, 8, so ein Klassiker. Jesus Christus ist ja immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er verändert sich nicht. Gott hat sich nie verändert. Er hat sich nie verändert. Wir gehen in ein zweites Argument hinein, nämlich, dass die Bibel nicht nach Zweiteilung klingt. Und da habe ich euch nur in Zahlen einen Größenvergleich schon mal gebracht. Wenn man da jetzt irgendeine, weiß nicht, Lutherbibel, eine Standardbibel hernimmt, dann merkt man, Altes und Neues, also Altes Testament ist zum einen schon mal so viel größer eigentlich als Neues Testament. Und auch das Neue Testament enthält so viel direkt und indirekt aus dem Alten Testament. Durch und durch. Und jetzt dachte ich mir, ich bringe eine kleine Quizfrage mit, so à la Wer wird Millionär? Also die nächste Slide. Und zwar, ja, man kann es leider nicht einloggen, aber ihr könnt es für euch dann im Herzen einloggen, was die richtige Antwort wäre. Und zwar, was war denn überhaupt die Grundlage der Apostel der frühen Kirche? Welche Schriften, welche Texte waren das? Die gesamte Bibel, wie wir sie heute kennen? Ah, ich höre euch nicht. Der erste Teil der Bibel? Seid ihr euch sicher? Jetzt mache ich aller, ist das der Armin Assinger, oder? Ja. Seid ihr euch wirklich sicher? Nein. Dann C, die Tagebücher von Maria. Oh, da muss ich aufpassen, wenn das irgendwer einkreist oder wenn ich das einkreisle, dann falle ich gleich von der Bühne. Der zweite Teil der Bibel. Nein, also der erste Teil der Bibel. Ja, es hat dann noch ganz schön gedauert, bis wirklich der komplette Kanon geschlossen war. Aber da müssten noch ein bisschen auch die Lichter aufgehen bei uns, oder? Wie ist Jesus Menschen begegnet? Wie sind die Jünger Menschen begegnet? Ihr Kontext der Schriften war das Alte Testament. Und sie hatten eine Offenbarung von dem, wie Gott wirklich ist. Nur mit dem Alten Testament und dadurch, dass Jesus auf diese Welt kam. Okay, Ein drittes Argument und dann gehen wir schon ins Landen hinein. Gottes Liebe ist auch im Alten Testament zu finden. Vielleicht für die einen oder anderen, die sich denken, oh, ich finde das ja nur im Neuen Testament. Ihr habt ein Beispiel mitgebracht aus 2. Mose 20,16. Und da lesen wir über eines der Gebote: Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Aber sind wir doch ganz ehrlich, ein bisschen lästern geht doch eh, oder? Schaut's mich so an. Ich meine, das tut ja niemandem weh, weil die Person, über die man lästert, ist normalerweise nicht bei mir gerade. Ich muss euren Blick lesen. Zu aller, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Es tut ja nicht weh, der Person. Aber warum hat das jetzt Gott gesagt? Um uns irgendwie zu nerven oder um uns zu bestrafen? Na, schau mal ein bisschen tiefer hinein, worum es da eigentlich geht. Nicht zu lästern, nicht andere runterzuziehen, nicht andere kleinzureden. Eigentlich geht es ja nicht nur um die Person, über die man spricht. Eigentlich geht es ja um dich dabei. Eigentlich geht es um dein Herz und den Grund, warum du das machst oder warum ich das auch schon mal gemacht habe. Worum geht es dabei? Naja, ich fühle mich ein bisschen besser, oder? Wenn ich da so mal so... Ja, oder umgekehrt eben, wenn es mir gerade nicht so gut geht, ein bisschen lästern. Ja, das macht was mit meinem Wert. Ah, das heißt im Umkehrschluss, vielleicht liegt es an einem Minderwert, dass ich so über andere rede. Und Gott gibt dieses Gebot, um mir eigentlich auch aufzuzeigen, dass er meinen Wert füllen möchte, anstatt dass ich versuche, meinen Wert oder besser gesagt meinen Minderwert dadurch zu stillen, dass ich andere runterziehe, damit ich ein Stück größer bin. Nein, Gott liebt dich so sehr, er möchte deinen Wert definieren. Er möchte dich bestätigen, er möchte dir Anerkennung geben, sodass wir es gar nicht notwendig haben, andere runterzuziehen. Und so sehen wir, was anfangs als Gebot so streng, so konsequent, so schwierig oder herausfordernd sich so aufbaut, dass eigentlich dahinter Gottes Liebe steckt. Dass dahinter Gottes gute Absichten für dein Leben stecken. Nein, Gott ist nicht zweigeteilt. Er ist der gleiche im Alten wie im Neuen Testament. Aber tatsächlich hat sich im Neuen Testament was geändert, nämlich Jesus kam. Er selber kam, um einen neuen Bund zu schließen. Und das ist ein kleiner Spoiler-Alarm. Nächste Woche wird es da mehr drum gehen, um diesen neuen Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Und ich möchte jetzt zum fast Abschluss euch nochmal einladen, aktiv zu werden mit mir. Und zwar möchte ich in eine Geschichte hineingehen, die auf der einen Seite bekannt ist und auf der anderen Seite, gerade dadurch, dass ihr jetzt aktiv werden dürft, hoffentlich, ist meine Hoffnung, dass sie neu lebendig wird in deinem Herzen. Und zwar ist es die Geschichte vom barmherzigen Vater. Anderer Titel wäre Verlorener Sohn. Sucht euch einen der beiden aus, was euch lieber ist. Und jetzt seid ihr gefragt, euer Handy zu zücken. Ich weiß, ihr habt es eh jetzt gerade versperrt gehabt und auf lautlos gehabt. Es darf auf lautlos bleiben und es darf dann nachher auch wieder in die Tasche wandern. Aber jetzt braucht ihr tatsächlich euer Handy, weil wir gemeinsam diese Geschichte erleben werden. Weil wir gemeinsam eintauchen werden in eine Offenbarung vom guten Vater. Weil Jesus hat diese Geschichte erzählt, um nochmal ganz klar zu illustrieren, wie der Vater im Himmel seinen Kindern begegnet, wie er Menschen begegnet, die sich sogar abgewandt haben von ihm. Seid ihr bereit? Und ich glaube auch am Livestream, seid ihr bereit? Könnt ihr auch mit dabei sein? Ihr dürft gleich einen QR-Code abfotografieren. Jawohl, großartig, liebe Technik. Damit ihr in dieser Slido-Umfrage mitmachen könnt. Und ich, das Ganze ist anonym, also keine Angst, wenn ihr da eure Antworten postet. Also slido.com, wenn ihr das nicht könnt mit QR-Code, dann einfach eintippen slido.com und dann 1100 eingeben. Und dann seid ihr schon mit dabei und ich werde stückweise die Geschichte erzählen und dann seid ihr gefragt, in die Rolle des Vaters, der in dieser Geschichte vorkommt, zu schlüpfen. Ihr seid aber auch gefragt, in die Rolle des Sohnes, des jüngeren Sohnes zu schlüpfen, der dann sich auf eigene Faust, der dann den Vater verlässt, nachdem das Erbe ausbezahlt worden ist. Ihr dürft auch dann in die Rolle vom älteren Sohn oder Bruder schlüpfen. Und es gibt kein richtig-falsch bei den Antworten. Also ich fordere euch heraus, so ehrlich und mutig wie nur geht zu antworten. Seid ihr eingeloggt? Noch nicht? Okay. Halbe Sekunde noch, nein, Scherz. Wir starten mal mit der Geschichte und dann gibt es die erste Frage und ich werde das ein bisschen verstärken, was dann sich so hier abbildet. Genau. Also, Lukas 15, 11 bis 32 zum selber nachlesen. Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. So, du bist jetzt der Vater. Was würdest du antworten auf so eine Bitte? Ich gebe euch eine halbe Minute. Bin gespannt, was da kommt. Du bist der Vater. Was würdest du antworten? Wer glaubst du, dass du bist? Was gibt es noch für Antworten? Ja, sehr kurz. Was wirst du damit tun? Warum jetzt schon? Wozu? Willst du das wirklich? Ich bin noch nicht tot. Ich lebe noch, Bro. Warum? Frechheit. Nein, vergiss es. Warum? Warum jetzt? Warum? Also warum ist hoch im Kurs? Ja, hier, ich gebe dir deinen Anteil. Mein Sohn, was fehlt dir? Lass uns nochmal drüber reden. Ich lebe doch noch. Es ist jetzt nicht die Zeit. Warte, bis es soweit ist. Hey, so ganz nebenbei, ihr macht es großartig. Schon wir sind schon bei 50 Antworten. Wow. Da muss ich gleich weitergehen zum nächsten Teil. Ihr macht es super. So gute Antworten. Ne? Und die Geschichte wird lebendig. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Was möchtest du jetzt als dieser Sohn im fernen Land am liebsten tun? Jetzt bin ich aber gespannt auf die Antworten. Was möchtest du da am liebsten tun? Ehrliche Antworten. Party, ja. Geld ausgeben, Gaudi haben, investieren, umarmen, lernen. Ovezahn, zwienerisch, also runterziehen, übersetzt. Bitcoin kaufen, chillen, Urlaub, Auto kaufen, das ist ja alles harmlos. Chillaxen, ein schönes Leben führen, feiern, Party, entspannen, wissen, ob es ihm gut geht, ausschlafen, das Leben genießen, Haus kaufen, Lamborghini kaufen, wer war denn das? Spenden und den Rest sparen, was Nachhaltiges aufbauen. Oh, endlich frei sein. Den Armen schenken, das ist aber selbstlos. Das Land kennenlernen und genießen. Eine NGO gründen. Ne? Gut, ich mache weiter. Dort lebt er in Saus und Braus. Also jetzt gehen wir immer in den Text hinein, gell, was in der Bibel wiederum die Antwort ist, was er wirklich macht. Dort lebt er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Ui, doch nicht die NGO. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner was geben. So, jetzt bist wieder du gefragt. Als dieser Sohn, dieser jüngere Sohn, was denkst du jetzt über deine Misere? Was würdest du jetzt am liebsten tun? Dumm gelaufen, im Boden versinken, voll verkackt. Benjamin fragen, was tun? Hey. Zum Vater gehen, in der Erde versinken, selber schuld, ich bin ein Idiot. Buße, weinen, duschen, nach Hause, davonlaufen, ich habe versagt. Heimfahren mit dem Lambo, ja, den hast du ja nicht mehr. Verhandeln, bis ihm jemand eine zweite Chance gibt. Verzweifeln, blöde Schweine. Zurückkehren, mich umbringen, wow, sehr ehrlich. Den Kopf in den Sand stecken, verdammt heulen, trauern, depressiv sein. Ja, das lese ich jetzt nicht, das ist so lustig. Bei Gott mich ausheulen, ihr macht es so gut, wow. Ich muss aber weitermachen, es sind so gute Antworten von euch. Gut. Vers 17, jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Sklaven oder Tagelöhner. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater und dieser sah ihn schon von weitem kommen. Und jetzt schlüpfen wir in die Rolle des Vaters. Was fühlst du als Vater? Was würdest du jetzt gerne am liebsten tun? Los geht's. Weinen, meinen Sohn umarmen. Was? Echt jetzt? Umarmen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Gott danken. Ah, misstrauisch sein. Mitleid geben. Ui, ihm die Leviten lesen. Endlich, mein Sohn ist zu Hause. Ich werde ihm vergeben, ich habe Mitleid, ich werde ihn umarmen, ich werde ihm heiße Ohren erzeugen, welcome home werde ich ihm sagen, ich werde ihn schimpfen und umarmen, also beides, spannend, ja. Ich werde mich erbarmen, ich bin freudig, ich bin erleichtert, mixed feelings, auch sehr ehrlich, ja. Ich werde den Sohn trösten und sagen, dass jeder Fehler macht und so weiter. Jetzt schauen wir, was der Vater wirklich gemacht hat. Ja? Voller Mitleid lief der Vater ihm entgegen. Voller Mitleid. Fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da kann man ein bisschen zwischen die Zeilen lesen, dass der Sohn ja sicher nicht duschen war und vorher Schweine gehütet hat. Aber dem Vater war das egal, weil der Sohn war zurück. Jetzt darfst du dich wieder in den Sohn hineinversetzen. Wie geht es dir mit so einer Begrüßung des Vaters? Also, ihr seid dran. Wie geht es dir damit? Beschämt, overwhelmed, schlechtes Gewissen, Scham, überfordert, hätte ich nicht erwartet. Erleichtert, überrascht, wow, überfordert, awkward, haben schlechtes Gewissen, bin gerührt, habe ich nicht verdient. Ich breche in Tränen aus. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin überwältigt. Mein Herz schmilzt. Ich bin glücklich. Ist unglaublich, unvorstellbar, dass das gerade passiert. Es geht weiter. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Und wieder die Frage an dich als Sohn, was fühlst du jetzt, wenn du so gefeiert wirst? So, los geht's mit euren Antworten. Schlechtes Gewissen, überwältigt, dankbar, sprachlos, beschämt. Ich habe das nicht verdient, das ist mir peinlich. Ich bin beschämt, Halleluja. Ich sage immer, Herz Gottes, ich bin nicht würdig. Wow, Dankbarkeit und bedingungslose Liebe, fühle mich geliebt. Wieso macht er das? Ich kann es nicht begreifen, was da gerade geschieht. Die Geschichte geht aber weiter, weil da gibt es noch einen anderen Sohn. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen und als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe hier. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Und jetzt darfst du so richtig in die Rolle des älteren Bruders schlüpfen. Jetzt bin ich wirklich gespannt auf eure Antwort. Ne? Was denkst du, wie würdest du da reagieren, wenn dein jüngerer Bruder so gefeiert wird? So. Oder, wie unfair, wütend, aber froh. Neid, Stinkstiefel, Frechheit, so ein Piep, Eifersucht, mein Moment wird auch kommen, so ein Kretz, ne? Das kann ich gar nicht alles übersetzen hier, ihr könnt es selber lesen, aber danke für eure Ehrlichkeit. Froh, dass er da ist. Warum ich sollte gefeiert werden? Was für ein Idiot, der kann gleich wieder gehen. Oder ja, Gott sei Dank ist er zurück, der Bastard. Was soll das? Das kann nicht sein. Gut, ich komme schon aus der Luft. Also wir machen weiter. Jetzt sehen wir, wie er wirklich reagiert hat. Aber ihr seid nicht weit weg eigentlich, wie er in der Tat reagiert hat in der Geschichte. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Also so ein gehorsamer Sohn. Doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Jetzt bist du wieder der Vater. Was wäre deine Antwort als Vater? Bin gespannt. Es dauert noch. Er kennt mein Herz nicht. Warum hast du nie gefragt? Er ist immer noch mein Sohn. Das nennt man väterliche Liebe. Ihr seid beide meine Söhne. So hast du über mich gedacht? Verstehst du nicht? Er war verloren, jetzt ist er wieder da. Gut, dass er wieder Verstand hat. Das mache ich gerne auch für dich. Wow, du verstehst mein Herz nicht. Du hast alles, was ich habe. Ich hätte das Gleiche auch für dich getan. Ich liebe euch beide. Ich liebe dich auch. Ist Geld denn das Wichtigste? Hol dein zweites Kalb. Wow, spannend. Hey, ist jetzt richtig gut. Ihr macht es richtig gut. Und wir lösen es noch auf, das Geheimnis, mit Vers 31, die Antwort des Vaters. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Und ja, ihr könnt eure Hände wieder, dürft sie wieder deaktivieren. Der ältere Bruder hätte eigentlich den gleichen Zugang gehabt. Aber er hat irgendwie das Herz des Vaters nicht verstanden. Er hat sich mehr wie ein Diener betrachtet, als wie ein Sohn. Und der Jüngere, der war aus den Socken, der war komplett überwältigt. Und der hat es wirklich nicht verdient gehabt. Ja. Man könnte meinen, dass der Vater vielleicht vorher noch ihm eben ein bisschen die Leviten liest, wie man so schön sagt, ein bisschen zu spüren gibt. Hey, ich habe es dir eh gesagt, dass wenn du mit dem Erbe jetzt abhauen wirst, das wird nichts. Aber kein Wort der Anklage vom Vater. Kein Wort um den jüngeren Sohn, der jetzt wieder zurück ist und sichtbar ja, versandelt ist, stinkt. Kein Wort, ihn zu beschämen. Kein Wort, ihn zu erniedrigen. Die einzige Antwort ist Liebe. Die einzige Antwort ist Umarmung. Die einzige Antwort ist Wiederherstellung. Die einzige Antwort ist, ihn neu zu kleiden, ihm sogar einen Ring wieder anzustecken, was so viel bedeutet wie, ich vertraue dir wieder was an. Du bist wieder bevollmächtigt, obwohl du gerade zurückkommst von deiner Reise. wo du alles verpasst hast. Und er gibt ihm neue Schuhe, auch als ein Zeichen, dass er eben nicht ein Sklave oder ein Diener ist, die keine Schuhe hatten oder keine Sandalen hatten, sondern um klar auszusprechen, du bist mein Sohn, du warst immer mein Sohn, du wirst immer mein Sohn sein. Und der Vater, er hat Tag ein, Tag aus gewartet darauf, dass sein Sohn zurückkommen würde. Deshalb sah er ihn aus der Ferne. Und deshalb sieht er auch dich aus der Ferne, wo du vielleicht wirklich in der Ferne bist, in deiner Beziehung mit Gott. Oder vielleicht Gott überhaupt noch nicht kennst und aber spürst, heute ist der Tag gekommen, meinem Vater in die Arme zu laufen. Er ist dir zugewandt heute Morgen. Er ist dir liebevoll zugewandt heute Morgen. Er macht sogar Schritte auf dich zu. In der Geschichte oder aus der Geschichte heraus lesen wir, er läuft auf dich zu. Er wartet nicht, dass du zu Boden fällst. Nein, er geht auf dich zu heute Morgen. Die Frage ist, möchtest du das annehmen, so unverdient es ist? Möchtest du das heute Morgen annehmen, dieses Geschenk der Annahme, dieses Geschenk der Vergebung, ja, dieses Geschenk der Wiederherstellung? Möchtest du heute Morgen deinem Vater im Himmel so begegnen, wie er wirklich ist? Möchtest du heute Morgen auch deine Mauern fallen lassen, wo dich vielleicht dein leiblicher Vater, deine Mutter, Geschwister, Menschen im Glauben, Glaubensvorbilder verletzt haben? Du bist verletzt mit dem Bodenpersonal Gottes und es versperrt dich in deiner Beziehung mit Gott. Und es ist heute Morgen Zeit, das fallen zu lassen, Vergebung auch auszusprechen, wo du verletzt worden bist. Und nicht zum älteren Bruder zu werden, der so griesgrämig eigentlich im Haus des Vaters ist und Zugang hat zu den Ressourcen des Vaters, aber sich irgendwo festgefahren hat in einer Identität als Sklave, als Diener, als Knecht und nicht als geliebter Sohn. Und er schuftet für Anerkennung und irgendwie kriegt dann der Anerkennung, der eigentlich alles verprasst hat, und er fragt sich, wie gerecht ist das bitte? Vielleicht fragst du dich heute Morgen, wie gerecht ist das? Und die Antwort ist, ja, es ist Gnade. Deshalb ist es eigentlich aus unserem Maßstab heraus nicht gerecht. Und zeitgleich ist es gerecht, weil jemand einen Preis bezahlt hat, damit es gerecht wird, diese Gnade, nämlich Jesus. Weil er hat einen Preis bezahlt, einen hohen Preis. Es fiel ihm nicht leicht, aber er hat sein Leben hingegeben für dich, stellvertretend, sodass du in diese Gnadenbeziehung mit Gott Vater eintreten kannst. Und ich lade uns jetzt ein, einfach unsere Augen zu schließen, und ich möchte einen Aufruf machen an dich, der dich vielleicht auch ein bisschen Mut kostet. Aber ich empfinde so stark am Herzen, dich herauszufordern darin, dass wenn du heute hier sitzt und entweder Gott noch nicht kennst und ihn kennenlernen möchtest und er hat schon in dein Herz gesprochen, du spürst, da klopft jemand an. Wenn du das bist oder auch du heute hier sitzt und du hast mal begonnen deine Reise mit Gott und du merkst, eigentlich bist du fern, du hast alles verspielt, aber heute ist der Zeit, zurückzukommen in die Arme des Vaters. Und wenn du das bist, ich lade dich ein, als auch ein Ausdruck deines Bekenntnisses zu Gott, ich lade dich ein, aufzustehen, mutig aufzustehen, wenn du das heute hier im Raum bist. Ich lade dich ein, einen Schritt zu machen und aufzustehen. Wir bleiben in dieser Gebetshaltung. Hey, so mutig. So cool, dass du aufgestanden bist. Bist du noch jemand, Der ist auch als ein Ausdruck dieses Bekenntnisses, ich möchte so nicht weiter. Ich möchte mit Gott durchstarten. Oder ich möchte neu mit Gott durchstarten. Ich möchte meinem Vater in die Arme laufen. Ich fordere dich heraus, aufzustehen, mutiges Zeichen zu geben. Ja, ich sehe dich, so mutig, dass du aufgestanden bist. Und ich mache noch einen dritten Anlauf, dir die Möglichkeit zu geben. Ja, ich sehe dich, so stark, dass du aufgestanden bist. Gibt es noch jemanden hier im Raum, der sagt, ich stehe jetzt auf. Eigentlich, mein Herz klopft, es fordert mich heraus. Aber ich möchte jetzt aufstehen. Dann die Möglichkeit, das jetzt zu machen. Ja, ich sehe dich. Gibt es noch jemanden? Ich weiß, vierte Anlauf und dann höre ich wirklich auf. Ja, ich sehe dich. Der Himmel freut sich mit euch. Der Himmel freut sich mit euch. Der Himmel freut sich aber auch mit dir, wenn du vielleicht noch sitzt und denkst, ich möchte aber trotzdem dann beten. Ich möchte aber trotzdem das Fest machen. Du bist nicht exkludiert. Du bist eingeladen. So mutig, dass ihr aufgestanden seid. So mutig. Ich möchte euch da wirklich einen Applaus geben. Und lade uns jetzt ein, dass wir gemeinsam mit diesen Mutigen aufstehen. Ja. Und dass wir beten und ich werde ein Gebet kurz vorbeten und ich lade dich ein, das auch laut mitzubeten, auch wenn das für dich kein neues Gebet ist. Aber so kannst du es denen, die jetzt gerade aufgestanden sind, leichter machen. Es hat so eine Kraft, wenn wir gemeinsam beten und wir werden dann noch ein Lied gemeinsam singen. Und ich möchte auch an dich diese Frage stellen, wo du vielleicht jetzt dich nicht gerade das erste Mal geöffnet hast, aber doch diese Frage, kannst du die Umarmung des Vaters neu annehmen heute Morgen? Und kannst du ihm neu dein Vertrauen schenken, weil er vertrauenswürdig ist? Ich lade dich so ein, jetzt dann gleich nach dem Gebet, wenn wir nochmal in dein Lied hineingehen, dass du wirklich mit deinem Papa im Himmel connectest, dass du deine Wurzeln ausstreckst und dabei erwartest auch, dass er spricht. Und wenn es irgendwo Vergebung braucht, dass du Vergebung gegenüber deinen Eltern aussprichst, dann mach das jetzt in diesem Moment. Aber lass uns gemeinsam beten mit denen, die so mutig aufgestanden sind. Und einfach ein Gebet der Übergabe an Jesus sprechen. Und ich werde laut vorbeten, ihr könnt es nachbeten. Jesus, ich komme jetzt vor deinen Thron. Ich komme jetzt vor deinen Thron. Sehr gut macht ihr das. Und ich gebe mein Herz dir, mein Gott. Ich möchte dich empfangen als meinen liebevollen Vater. Und ich lege meine Last, meine Schuld vor dich hin. Und ich nehme dieses Geschenk der Vergebung und der Gnade in meinem Leben an. Und ich empfange dich, Heiliger Geist. Und ich empfange die Neugeburt durch dich, Heiliger Geist. Und ich bete, versiegle mein Herz und versiegle diese Entscheidung, die ich heute getroffen habe. Halleluja! Kann man als Amen sagen dazu. Halleluja! Geben wir Gott einen Applaus und freuen uns darüber. Wir freuen uns darüber. Da ist Freude im Haus Gottes und lade euch ein, wirklich mit einzustimmen, wenn uns Linda und das Team es nochmal in ein Lied hineinführt. Amen.